Zeit ist Geld. So ein Zitat eines der sogenannten Gründerväter der Vereinigten Staaten, Benjamin Franklin. Festgehalten in seinem 1748 verfassten Bändchen Ratschläge für junge Kaufleute. Dieses Glaubenskredo an der Wiege des sich gerade entwickelten Kapitalismus formuliert, dürften sich auch die Erfinder und Förderer des Rohrpostsystems Mitte des 19. Jahrhunderts zu Herzen genommen haben. Dringliche Nachrichten, vorzugsweise aus Wirtschaft und Administration, sollten über 50 Jahre rasch, günstig und unterbrechungsfrei durch die Stadt über ein kompliziertes unterirdisches Rohrsystem verschickt werden. Die Zentrale dieses über die ganze Stadt gespannten Rohrsystems befand sich übrigens direkt hinter der Wiener Börse in der ehemaligen Telegrafenzentrale am Börseplatz Nummer 1. Der Platz war natürlich nicht zufällig gewählt, da gerade die Börse neben dem Militär den dringlichsten Bedarf an rasch zu übermittelnden Nachrichten hatte. Die Rohrpost wurde 1956 in Wien abgestellt. Auf dem Wiener Börsenparkett werden schon lange keine Aktien mehr gehandelt. Der Geist des Kapitalismus zog indessen in die ehemalige Telegrafenzentrale. In diesem Gebäude, auf dessen Dachfirst eine Figur des antiken Gottes Hermes thront, dem Beschützer der Kaufleute und Diebe, befinden sich jetzt die teuersten Luxusappartements der Stadt mit Wohnungen mit bis zu 7 Meter hohen Decken. Welchen Zweck unter anderem dieses Gebäude vor der Entkernung und profitablen Entwicklung hatte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien.
Es begrüßen euch Walter und
Andreas. Ja, hallo zur zweiten Folge nach unserer Sommerpause. Ich kann euch versprechen, es gibt heute ein spannendes Thema und es gibt auch die nächsten Male sehr spannende Themen. Wir werden natürlich wieder ganz kunterbunt in der Geschichte herumgehen, unterschiedliche Orte, unterschiedliche Felder. Ein paar Mal wird es was zur Geschichte der Kommunikation in der Stadt geben, oder Walter?
Ja, und wir beginnen heute auch mal mit der Rohrpost.
Rohrpostsystem, das muss man das so vorstellen wie in Futurama?
Ja, ungefähr. Also ein bisschen übertrieben dargestellt, aber eigentlich es geht über Transporte, über Rohre und Rohrnetzen.
Menschen auch?
Am Anfang hat man den Versuch sehr wohl unternommen, Menschen oder größere Güter zu transportieren, aber am Ende blieb es dann doch beim Transport von kleineren Gegenständen bzw. Telegrammen, Briefen, Postkarten.
Gehen wir vielleicht gleich in Medias Res. Also Rohrpostsystem, was ist das jetzt wirklich genau abseits von Futurama und wie funktioniert es?
Ja, man kann sich das einfach sehr simpel vorstellen. Das ist eigentlich ein großes Transportsystem. Also kommt immer darauf an, ob es über ganze Städte geht oder über zum Beispiel nur in einzelnen Gebäuden oder zwischen Gebäuden sich diese Rohre befinden. Aber es ist ein Transportsystem für bestimmte Art von Gegenständen. Und am meisten hat sich dieses Prinzip so durchgesetzt, dass man eigentlich Briefe, Telegramme, kleinere Gegenstände oder auch Dokumente über Rohre versendet. Die werden so in den Kapseln gesteckt, in so einer Zylinder, die entweder aus Stahl oder Aluminium bestanden sind, hat man eine Rohre gesteckt und hat mit Druckluft sie an bestimmten Orten hingeschossen. Dort wurden sie entnommen, wurden wieder in andere Rohre gesteckt, um sie weiterzuleiten oder von dort aus direkt an den Adressaten überbracht.
Und dieses System ist quasi quer durch die Stadt gegangen.
Richtig. Also mehrere Städte in Europa haben ab Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich mit diesem System experimentiert und es hat sich dann wirklich explosionsartig auch entwickelt. Es war sehr erfolgreich. Begonnen hat es in London, Beginn der 1850er Jahre, hat sich dann in Paris weiter fortgesetzt und kam dann auch nach Wien, Berlin und in andere europäische große Städte.
Und wichtig sind, glaube ich, Kompressoren bei der ganzen Geschichte.
Richtig. Also das immer verbunden, solche Technologien natürlich mit grundsätzlich mit Antrieben, mit neuen Antrieben. Also genauso wie beim Auto mit den Verbrennungsmotoren oder mit dampfbetriebenen Systemen, so war das damals die Kompressorentechnik eine ganz wichtige. Also Kompressoren wurden immer mehr verstärkt eingesetzt für verschiedenste Zwecke. Wir kennen ja Kompressorentechnik oft so, wie man selbst also Autoreifen wechseln. Nicht? Also wenn man so selbst mit händisch das probiert, man sieht den Nachbarn mit einem hübschen Kompressor arbeiten, denkt man, warum habe ich mir das eigentlich noch nicht zugelegt? Dann macht es einfach nur ratz, ratz, ratz und die sind schon fertig. Und genauso wurden damals Bohrhämmer, Meißel oder andere Systeme mit Druckluft angetrieben. Und da hat man sich natürlich überlegt, man könnte eigentlich auch Pakete oder auch Briefe mit dieser Kompressorentechnik verschicken.
Aber es ging nicht nur um Pakete und Briefe. Ich meine, ich glaube, es ist sogar ursprünglich weitergedacht worden, oder?
Richtig. Also man war nicht mehr so natürlich auch die Idee, man könnte auch Menschen damit transportieren. Das war durchaus zu Beginn des Lokomotiv- und Antriebswesens in der Eisenbahn eine Diskussion, sollte man eigentlich diese Lokomotiven oder diese Transportmittel mit Druckluft oder mit Kohle antreiben. Und britische Ingenieure haben da eigentlich sehr lange damit experimentiert, mit Druckluft zu arbeiten, aber das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Die Technik war nicht gut genug, obwohl sie viele Vorteile gehabt hätte. Also viel sicherer, weniger Rußentwicklung, Rauchentwicklung, viel billiger auch, aber wie schon gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts war man noch nicht so weit und darum hat sich auch die Antriebstechnik mit Kohle beziehungsweise später auch mit Strom durchgesetzt.
Und dann haben wir 30 Grad bis in den September weit hinein.
Richtig, das ist natürlich auch so ein großer Nachteil gewesen. Es war natürlich, das Druckluft ist natürlich sehr viel effizienter und sauberer. Zum Beispiel Beginn war auch die Überlegung, die Londoner U-Bahn, wie treibt man die Züge an? Und da war durchaus auch die Überlegung, mal mit Druckluft zu arbeiten. Ja, zu Beginn hat man dort mit Kohle gearbeitet, beziehungsweise mit Dampf. Und wenn man sich mal so vorstellt, diese ganz engen Röhre vor mit einer Dampflokomotive, dann war das natürlich eine totale Belästigung der Fahrgäste durch Ruß, durch Rauch. Das Londoner Transport Museum, auf jeden Fall sehr sehenswert. Die haben zum Beispiel so einen Waggon aus den 1850er Jahren und das waren eigentlich mehr so Panzerzüge. Da ist man eigentlich ins Dunkle hineingegangen, ganz dünne Schlitze, keine Fenster. Man wusste nicht, wer eigentlich da drin sitzt und man war die ganze Zeit eigentlich dem Qualm, den Ruß, den Lärm und dem Gestank des Mitfahrenden ausgesetzt.
Ja, klingt charmant.
Ja, also wenn Sie heute die Leute über die U6 beschweren, dann sollen Sie sich einmal diese Waggons anschauen. Also da gab es schon natürlich große Fortschritte, also muss man schon sagen. Hat sich aber damit gelöst mit elektrischen Antrieben. Aber war durchaus einmal die Überlegung, warum macht man das nicht mit Druckluft?
Aber im Endeffekt hat man sich dann darauf geeinigt, nur kleinere Dinge durch die Gegend zu schießen. Und man stellt mir das ein bisschen vor wie bei Brasil, also dass da irgendwie so die Kapseln durch die Gegend fliegen. Aber wie hat dieses Röhrensystem funktioniert?
Ja, das war ein riesiges System, das relativ kompliziert war. Also man musste sich mal so vorstellen, also die einzelnen Rohre waren einmal verlegt, aber da musste man von hinten Druck erzeugen. Das haben diese Kompressoren erzeugt, das war ein Überdruck. Und vorne musste man so eine Art Vakuum erzeugen. Also kein perfektes Vakuum, aber zumindest ein Unterdruck. Und dadurch konnten sich die Kapseln innerhalb dieser Rohre sehr gut bewegen. Es war aber natürlich ein sehr kompliziertes Relaissystem. Man musste die Luft steuern, man musste ja die Wege finden in diesen sehr langen und sehr komplizierten Rohrensystemen, dass überhaupt die Zylinder den richtigen Weg finden. Also da war auch sehr viel Know-how notwendig, auch an sehr viel an Betreuung. Menschen, die natürlich diese Rohre gepflegt haben, gewartet haben, die Zylinder entnommen haben, die Post weiter verschickt haben. Man muss sich das natürlich auch vorstellen, dass es kompliziert ist, wenn man Druckluft erzeugt, also wenn man Luft komprimiert, dann kondensiert diese Luft auch in den Rohren. Das heißt, das Wasser muss man entfernen. Es war eigentlich permanent Arbeit, die Rohre trocken zu halten. Es hat sich Öl abgelagert. Also es war schon eine intensive Arbeit, dieses System am Leben zu erhalten. Darum war das ein riesiger Apparat auch, der da entstanden ist. Aber er war natürlich auch extrem effizient und natürlich auch sehr populär, weil er einfach innerhalb kürzester Zeit in völlig überfüllten Straßen und Wegen auf schnellen Weg vor allem Telegramme, Briefe, Postkarten versenden konnte.
Und hat es dann Briefkästen gegeben oder wie hat das funktioniert?
Ja, da hat es also eigene Briefkästen gegeben, wobei das in Wien ein Spezifikum war. Also in anderen Städten war es so, dass man eigentlich zum Postamt selbst gehen musste, dort den Brief aufgeben, versenden. Und dort konnte man in Wien in roten Postkästen eigentlich die Briefe reinschmeißen. Das gab es also nur in Wien und Prag. Und das war auch das Spezifikum und der Unterschied zu den anderen Städten. Also in London, in Paris waren am Anfang diese Rohrnetze privat. An Wien hat man gleich von Anfang gesagt, das muss allgemein zugänglich sein, es war kommunalisiert. Also die Post hatte gleich hier das Monopol drauf. Es gab zwar private Rohrpostsysteme, die von der Post mitbetreut wurden, aber der große erfolgreiche Weg war eigentlich, dass es in Wien gleich von Anfang an der Öffentlichkeit zugänglich war.
Und wie haben die Büchsen so ausgesehen, also in denen das Ganze versendet worden ist?
Na, die Rohre, kann man sich so vorstellen, waren so standardisiert. Die hatten ungefähr 6,5 Zentimeter Durchmesser. Diese Büchsen waren so ungefähr 20, 25 Zentimeter lang. Natürlich ein bisschen Durchmesser kleiner. Sie hatten so eine Art Ledergamaschen. Es gab vorhin so eine Treiberbüchse. Die hat praktisch so den ganzen Zug mitgezogen. Es war nicht eine einzelne Büchse, sondern man hat mehrere Büchsen hintereinander angeschlossen. Der Treiber hat praktisch die anderen mitgenommen, die Druckluft ist eingeströmt und es kam dann so wie ein Zugsystem, kam dann irgendwann halt das bei einer bestimmten Station raus. Man hat die Büchsen eben gefüllt, wie schon gesagt, aus Aluminium oder Stahl mit einem Brief, mit einem Telegramm oder mit sonstiger Botschaft. Und man konnte innerhalb von Wien innerhalb kürzester Zeit ganz vom Westen bis in den Osten, von Norden nach Süden Briefe und Postsendungen übersenden.
Und sind die da rausgeschossen gekommen? Oder? Also wie muss man das vor? Also vor kurzem habe ich ja gehört, dass mehr Menschen pro Jahr an schnell fliegenden Champagner- und Sektkorken sterben als durch Spinnenbisse. Und war da Gefahr für die Mitarbeiterinnen gegeben?
Nein, es war also der Druck war nicht sehr groß. Es war ja wirklich ein sehr gut abgesichertes System, das waren massive Messingrohre, also konnte auch nichts explodieren oder wie bei Dampflokomotiven, dass einem der Kessel um die Ohren geflogen sei. Es war schon natürlich eine komplizierte Technik, aber sie war relativ sicher. Also Unfälle gab es nicht zu vermerken. Also ich glaube, wie schon gesagt, die Sektknallerei war sicher auch im Feuer des Jäckel gefährlicher, vor allem nach dem Börsencrash oder auch davor. Und das System war sehr viel sicherer, als wenn man Boten durch die Stadt geschickt hätte und die möglicherweise durch Verkehrsunfälle zu Schaden gekommen wäre. Die Systeme waren auch so hochspezialisiert und auch so genau geplant, dass man wirklich diesen Zugverkehr durch die Stadt relativ schnell und sehr effizient leisten konnte. Man hat zwar heute einen Zugverkehr innerhalb dieses riesigen Röhrensystems entwickelt, also in Wien am Höhepunkt des Rohrpostwesens, so das war so um 1913 ungefähr, sind bis zu 2300 solcher Züge werktags durch dieses Rohrpostsystem geschickt worden. Also am Wochenende ungefähr die Hälfte, also am Wochenende gab es ja auch diesen Rohrpostbetrieb. Zu Beginn 1875 gab es ungefähr 11,8 Kilometer Fahrrohre durch die Stadt. Und nachdem man gesehen hat, dass dieses System so erfolgreich war und auch so gut angenommen wurde, hat man das rasch expandiert. Ab 1880 wurden sogar die Außenbezirke verbunden. Also man konnte von Fünfhaus, Lazarettgasse, Meidling, Hitzing, also quer durch die Stadt die Rohrpost schicken.
Aber das heißt, ich muss mir das wirklich so vorstellen wie ein ganzer Haufen von Minizügen, die statt aus Waggons aus diesen Zylindern bestehen, die mit Fahrplänen da einfach durch die Stadt fetzen. In welcher Geschwindigkeit?
Ja, ungefähr mit 36 Stundenkilometer, also eigentlich ist recht flott. Und es gab auch die Garantie und auch das Versprechen, dass wenn man eine Rohrpost aufgegeben hat, dass es innerhalb von 2 Stunden beim Adressaten diese Zustellung erfolgt ist. Also das war natürlich sensationell schnell. Und das muss man sich heute mal auch vorstellen, wenn man heute einen Brief in Wien aufgibt und man bekommt von der Post die Garantie, innerhalb von 2 Stunden ist die beim Adressaten dort. Also heute so undenkbar. Ja. Das System war natürlich extrem gut servisiert und auch intensiv bearbeitet. Also es gab diese eigenen Postkästen. Diese Postkästen für die Rohrpost wurden alle 20 Minuten entleert. Also heutzutage so undenkbar. Okay. Die normalen gelben Postkästen wurden ja bis zu 13 Mal am Tag auch entleert. Okay. Also das Postwesen war von extremer Wichtigkeit natürlich in dieser boomenden Kaiserstadt. Und das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Das hängt natürlich auch mit zunehmender Korrespondenz, aber auch natürlich mit wirtschaftlicher Geschäftstätigkeit zusammen. Und darum ist ja auch das Hauptpostamt für die Rohrpost war am Börsenplatz Nummer 1 hinter der Börse. Also für die Börse war das extrem wichtig, rasch Nachrichten zu übermitteln, Kaufentscheidungen, Obligationen, Dokumente, was auch immer zu schicken. Man hat also praktisch zuerst ein Telegramm abgeschickt und gesagt, da kommt eine wichtige Rohrpost. Dann wussten auch die Empfänger, hallo, da kommt was in den nächsten Stunden. Dann hat man den Zylinder befüllt, hat es hingeschickt und dann konnte der Empfänger schon vorbereiteterweise die Sendung entgegennehmen.
Mich wundert es, dass Amazon nicht mit Rohrpost experimentiert.
Zum Teil wird es nach wie vor ja noch verwendet und diskutiert, beziehungsweise auch nach wie vor herumexperimentiert, ob man nicht Paketsendungen über so ein Rohrsystem weiterentwickeln könnte.
Also was ich weiß, ist ja, dass zum Beispiel die Krankenhäuser noch mit Rohrpost arbeiten. Also der WIGEF, glaube ich, in den Pavillon-Krankenhäusern, da werden ja, keine Ahnung, die Blutproben noch per Rohrpost von Pavillon zu Pavillon gefetzt quasi.
Ja, es ist effizient, es ist praktisch und wenn einmal das System eingerichtet ist, dann ist es wahnsinnig kostengünstig und schnell. Und es ist auch sicher. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist in dieser Übersendung. Der Börsencrash von 1873 hat da auch eine wichtige Rolle gespielt. Also man muss sich das auch ein bisschen vorstellen, es war wie die Situation ein bisschen wie vor 2008. Die Börsen lernen ja relativ langsam, wenn sie überhaupt lernen. Und damals war es ja auch schon, dass es wahnsinnig so windige Obligationen gab, Versprechungen auf Zurufaktien, auf prozentueller Basis kaufen. Und mit 1873 wurden die Gesetze verschärft hinsichtlich auch des Aktienrechts und des Aktienverkaufs. Und man musste das Originaldokument oder zumindest einen Beleg schicken. Das ist ja auch heutzutage ein großes Problem mit Geschäften. Also wenn man per E-Mail ein Geschäft abschließt, ist es eigentlich nicht wirklich rechtsgültig. Man muss entweder ein PDF schicken, früher hat man ein Fax geschickt. Man braucht also irgendein Dokument, das man unterschreiben musste. Also die heutige Blockchain-Technologie basiert ja auch auf dem, welches Dokument ist real, welches kann man verwenden, um ein anderes Dokument auch zu belegen. Und damals war es eben ganz wichtig, man hat was original, ein Dokument, Zettel, was auch immer in der Hand. Und darum war auch die Rohrpost wichtig und auch später dann konnte man natürlich auch andere Dinge, wo es einfach das Ding, was man transportieren möchte, schnell, effizient und auch im Originalzustand schnell transportieren möchte. Und das ist, kann zum Beispiel eine Blutprobe sein. Es kann natürlich auch sehr viele Bibliotheken verwenden, nach wie vor noch Rohrpost, um rasch Bücher, Zeitschriften oder sonst wie von Speicher in den Lesesaal zu transportieren. Also Rohrpost spielt nach wie vor noch eine wichtige Rolle, aber natürlich Höhepunkt der Rohrpostsendungen für das postalische Wesen wurde praktisch mit Beginn des Ersten Weltkriegs überschritten. Also am Höhepunkt des Rohrpostwesens in Wien wurden 1913 über 5 Millionen Sendungen pro Jahr versandt. Also das muss man sich mal vorstellen. 5 Millionen Stück wurden in die Briefkästen gesteckt, wurden transportiert, wurden an den Endstationen entnommen und wurden per Boote direkt an den Adressaten übermittelt.
Und meines Wissens nach sind die Rohre da wirklich kreuz und quer durch ganz Wien gegangen und es waren 88,5 Kilometer Rohre, ja, oder?
Das war am Höhepunkt vor dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg ist es etwas zurückgeschraubt worden. Ich glaube, so Beginn der 30er Jahre war das bei 60 Kilometer. Und 1956 wurde das System in Wien endgültig aufgelöst. Es gab durchaus Proteste dagegen, weil man gesagt hat, man kann sie noch weiterentwickeln oder weiterverwenden. Aber natürlich mit anderen Kommunikationsmitteln wurde dieses System abgelöst. Vor allem natürlich mit Telefonie und auch mit anderen Systemen, also das ist mit Fernmeldewesen. Aber die Rohrpost war einer der wichtigsten Transportmittel für Kommunikation oder für Information im 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts.
Und jetzt kommen wir aber sozusagen zum Elefanten im Raum, den berühmten Leichentransporten zum Zentralfriedhof.
Ja, das ist immer so ein Kuriosum, das gerne erzählt wird. Das wird natürlich immer gerne in Verbindung mit Wien gebracht. Also keine andere Stadt macht es. Die Wiener überlegen sich zu Beginn 1870, ja, wenn man schon Briefe oder Telegramme verschicken kann, dann kann man eigentlich auch Leichen verschicken. Der Zentralfriedhof wurde ja zu Beginn der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts eingerichtet. Der lag aber etwas abseits. Also es war keine gute Verbindung, keine Straßenverbindung. Es war ein hocheffizientes System. Also endlich wurden alle diese ineffizienten Friedhöfe innerhalb der Stadt aufgelöst. Man hatte einen Zentralfriedhof. Er war hygienisch. Er war wohl geordnet. Aber wie bringt man die Leichen raus? Die Straßen, wie schon gesagt, das ist sehr schlecht. Eine Zeit lang war auch die Idee, man könnte das über den Wiener Neustädter Kanal die Leichen hintransportieren.
Aber ich hoffe, in einem Boot und nicht einfach im Kanal treibend.
Ja, es wäre wahrscheinlich auch schwierig, weil man müsste dann wahrscheinlich Strom, gegen den Strom hätte man dann echt die Leichen bringen.
Also Schädeleich war es nicht mehr geworden.
Na, definitiv nicht. Und das war auch einer der Gründe, auch kulturhistorisch, warum hat man das eigentlich in so ein System einführen wollen. Dahinter stand ein sehr unternehmerisch orientierter Mensch, der Herr Fellwinger, der auch das Rohrpostwesen auch in Wien eingerichtet hat. Das war so, kann man schon sagen, ein bisschen ein Schlaucherlauch. Also eigentlich wurde er zuerst beauftragt, er soll sich in anderen Städten das anschauen, als Regierungskommissär und dann die Regierung helfen, dieses System einzurichten. Und er kam zurück und hat das als Unternehmer angeboten. Also er war natürlich auch ein guter Ingenieur, hat Ingenieurswissenschaften auch an der TU studiert. Ja, und hat dann eigentlich in Wien einmal zuerst die Rohrpost so eingerichtet oder beziehungsweise auch geplant. Und dann ist er mit einem Vorschlag gekommen, wir könnten doch eine zentrale Stelle in Wien, in der Stadt einrichten, wo die Leute also sich von ihren Verwandten auch verabschieden können. So eine richtige Leichenverabschiedungshalle. Man bringt dann die Leute in die Rohrpost und verschickt sie ohne großen Aufwand am Zentralfriedhof. Die sind innerhalb von ein paar Minuten sind die dann dort, werden dort entnommen und werden dann in die geordnete in die Gräber übergeben.
Das erinnert mich ein bisschen an den grünen Zug Richtung Flughafen.
Ja, also der
Cat. Dein Gepäck wo du dein Gepäck verabschiedest irgendwie.
Ja, also auch ein bisschen so geht es in die Richtung, Hauptsache man wird irgendwie los. Ja. Es war so ein bisschen auch die Idee, es war natürlich auch immer so eine Klassenfrage auch. Also gerade diese toten Züge, diese Umzüge, gerade in aristokratischen Kreisen war extrem wichtig. Das war auch eine teure Angelegenheit und das konnten sich ja nur die wenigsten leisten. Also auch eine Frage des Prestige. Und der Herr Fellwinger hat ein bisschen so, sagen wir, sozial argumentiert, hat gesagt, ja, das kann man doch viel einfacher machen, so ein bisschen auch im Geist von Josef II., der hat ja auch die Särge sparen wollen. es wird billiger, alle können es leisten. Es wird dann immer so dieser große Pomp und der Aufwand. Die Klassenunterschiede sind nicht so groß. Wir machen für die drei großen Konfessionen drei Hallen. Die Leute verabschieden sich auch hygienischerweise. Ja, und es funktioniert sehr viel besser.
Der Barock ist vorbei.
Der Barock ist vorbei, richtig. Ob der Filmiger wirklich das aus sozialen Gründen vorgeschlagen hat oder ob er einfach ein guter Geschäftemacher war, weil natürlich Begräbnisinstitute boomen auch jetzt. Es ist immer auch ein gutes Geschäft. Hat sich aber dann irgendwie zerschlagen, auch nach der Wirtschaftskrise, vor allem 1873, und gesagt, das ist ihnen zu teuer. Und es gab dann zunehmend weitere Transportmittel, um die Leichen rauszubringen. Natürlich der Straßenverkehr hat sich dann verbessert, die Straßen. Aber auch eine Zeit lang ist man mit der Straßenbahnlinie 71 rausgefahren.
71 quasi für Totentransport.
Richtig, also das war der Klassiker, wie man früher am Zentralfriedhof immer gekommen ist, ja nach wie vor noch. Interessanterweise wurde ja die Linie 71 ja jetzt bis an die Börse verlängert. Also man könnte durchaus vielleicht aus einem historischen Zusammenhang noch sehen, ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte.
Ich meine, wir haben vorher schon gesprochen, also Krankenhäuser, Bibliotheken, gibt eigentlich eine Menge Institutionen, wahrscheinlich Firmen, Banken, Casinos, die heute noch Rohrpost verwenden. Rohrpost spielt aber auch vor allem eine Rolle in Filmen, gell?
Es gibt eine Menge Filme, wo die Rohrpost eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel Soderbergh, der Regisseur, ist ja richtig besessen auch von Rohrpost. In vielen seiner Filme kommt es vor, also soweit ich weiß, in einer von diesen Oceans 11, 12, 13 kommt es vor, weil die Casinos natürlich auch immer Rohrpost für die Geldtransporte benutzen. In Logan Lucky gibt es ja auch diesen Überfall auf die Autorennbahn, wo dann die Diebe sehr auf lustige Art und Weise das Rohrpostsystem knacken. Aber wie schon gesagt, Soderbergh liebt offensichtlich Rohrpost. Es gibt aber natürlich auch viele andere Filme, wo die Rohrpost immer vorkommt. John Wick zum Beispiel. Also da wird ja auch immer in dieser Zentrale für die Assassiniden wird ja auch verschiedenste alte Technologie, sichere Technologie verwendet, um wichtige Nachrichten zu übermitteln. Also soweit ich weiß, werden da die Tötungsbefehle auf dem Commodore 64 eingegeben, auf monochromen Bildschirmen. Aber auch hier findet die Rohrpost einfach ihre Funktion, indem sie rasch Nachrichten übermitteln kann, wer einfach in der nächsten Zeit einfach sterben muss. Einer der spektakulärsten Filme hinsichtlich Rohrpost ist natürlich auch dieser James-Bond-Film aus dem Jahre 1987 mit Timothy Dalton als James Bond, der Hauch des Todes, soweit ich mich noch erinnern kann. Und er flüchtet ja gemeinsam mit einer Überläuferin, mit einer Cellistin über die slowakisch-österreichische Grenze mit so einem Art Transportsystem, wo sie sich zu zweit in diese große, zylinderähnliche Form setzen und dann durch eine Gaspipeline durchgeschossen werden und dann in Wien in der Nähe, glaube ich, von der Volksoper irgendwie aussteigen und dann halt ganz fröhlich und glücklich sind. Also das sind natürlich schon diese Vorstellungen, wie man Rohrpost als Transportmittel verwenden könnte. Das ist aber zu kompliziert, weil das ist natürlich durch unteren Oberdruck müssen die Kabinen eine eigene Sauerstoffversorgung bekommen. Also ist nicht ganz so einfach, wie es Timothy Dalton oder wie es James Bond oder im Fall vielleicht von Q sich die das vorgestellt haben. Was aber nach wie vor noch gibt, das Transportmittel Rohrsystem nach wie vor noch in großen angedacht wird. Also es ist nicht ganz verschwunden, dass man das eigentlich auch für Menschentransporte verwenden könnte oder für Personentransporte. Es gibt immer wieder um Ideen, moderne Systeme in Verbindung von Magnetschwebebahnen, Druckluft und U-Bahn-Systemen zu kombinieren, so ein Amalgam verschiedenster Technologien, wie zum Beispiel die Schweiz, die haben das Konzept dieser Metro 2014, das wäre so eine Intercity-Verbindung gewesen, wo die einzelnen Städte über so ein Rohrpost-ähnliches System mit Zügen miteinander verbunden gewesen wären. Es gibt die Idee des Hyperloops. Ich glaube, soweit ich weiß, ist da Elon Musk auch so dahinter. Auch hier, das ist im Grund auch so ein Stück Rohrpost-Technologie.
Und da wäre man mit 700 km/h durch die Gegend geschossen, oder
ja, wie? Ja, richtig. Also das sind so diese Vorstellungen, die ein bisschen so aus diesen, ähnlich wie diese Hobbyhefte aus den 50er und 60er Jahren, kannst du dich noch erinnern, da waren immer so die Vorstellungen, die Ultraschallkanone, wir sind 1985, sind wir am Mars und haben Kolonien mit Gartenanbau und so war das auch immer ein bisschen die Rohrpost, so als Idee in der Zukunft, wird das Transportsystem sein.
Ja, ich kenne aus den 50er Jahren das Buch die Sowjetunion in 50 Jahren oder so, aber da fliegt jeder mit seinem privaten Atomflugzeug über das begrünte Sibirien.
Ja, also das sind immer so ein bisschen die Vorstellungen, super, wenn das bei Telegrammen und bei Postkarten funktioniert, warum funktioniert das nicht bei den Personen auch? Und das ist halt schon natürlich sehr viel komplizierter, also so zu arbeiten. Auch in der Sowjetunion gab es einmal so eine Idee, glaube ich, so Vladivostok mit Moskau per Rohrpost zu versorgen, und zwar auch hier mit für Personentransporte oder zumindest für größere Güter wie Kohle oder Eisenerze. Aber das ist natürlich nie umgesetzt worden, weil das einfach technisch zu anspruchsvoll ist und natürlich auch dann viel zu teuer.
Also früher oder später sehe ich Futurama kommen quasi. Wir werden alle durch Rohre geschossen. Ich meine, das Geräusch, glaube ich, ist für uns alle ganz klar, dieses Pfft, Plopp.
Ja, das ist nach wie vor noch, das ist ins historische Gedächtnis hinübergegangen. Also wenn eine Nachricht reinkommt, dann ist dieses Pfft, Plopp einfach dafür da, da hüpft was aus der Wand raus und da gibt es eine Nachricht, die muss man sofort, öffnet man den Zylinder und hat das Originaldokument vor sich. Also nicht in der öde E-Mail oder SMS-Nachricht, sondern hallo, da ist wirklich was Schriftliches und so richtig Manuelles in der Hand.
Ich werde mal schauen, ob ich mir das am Handy für die E-Mails einrichten kann, das Geräusch. Aber ich meine, du hast ja großes Privileg, du kannst ja quasi mit einer Rohrpostanlage spielen in deinem tatsächlichen Job. Ne?
Naja, spielen, ich kann mir das immer anschauen. Also im Technischen Museum Wien gibt es ja noch Teile von der alten Rohrpostanlage, also wirklich sehr sehenswert. Da sieht man auch diese Zylinder, also diese Pistons, wie man auch in Französisch gesagt hat. Das wurde auch in Wien gerne übernommen, weil immer dieser Anhang natürlich, wir orientieren uns nach Paris und nicht nach London. Und da sieht man eigentlich ganz gut, wie diese Technologie ausgesehen hat, was für massive Messingteile das auch sind, also wirklich auch hochwertig gearbeitet, und auf jeden Fall ein Besuch ins Technische Museum sich das mal dort anschauen. Oder einfach schauen bei irgendwelchen Bibliotheksführungen oder mal beim Casino, die gibt wieder immer wieder angeboten. Dort gibt es ja auch immer wiederum so Einsicht, wie das eigentlich transportiert wird, wie Dokumente oder sonst was transportiert wird. Da kann man sich auch zum Beispiel dort ansehen, dass die Blutproben halt zum Beispiel über das Rohrpostsystem durch die Anstalt geschickt werden.
Ja, super, Walter. Also danke für dieses super Thema und die spannenden Einblicke. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten das eine oder andere Mal wieder zurückkehren zu der Kommunikation in der Stadt. Aber für heute verabschieden wir uns mal einfach, nämlich Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Reich bebildert und detailliert beschrieben gibt das Buch Luftzüge von Ingmar Arnold Auskunft über die Geschichte der Rohrpost. Der Schwerpunkt liegt zwar auf Deutschland und vor allem auf Berlin, interessant sind aber auch die Kapitel über pneumatische Bahnen und Züge, erschienen 2016. Der Kulturwissenschaftler Florian Brandt hat sich intensiv mit der Geschichte der Wiener Rohrpost und auch den Plänen der pneumatischen Leichentransporte beschäftigt. Wir empfehlen von ihm Rohrpost. Zur Kulturgeschichte einer bürokratischen Technik in Schriften zur Verkehrswissenschaft 44, Bürokratiepolitiken, Verlag Sonderzahl, Wien 2020. Von den zahlreichen Filmen, in der die Rohrpost vorkommt, empfehlen wir drei. Da wäre mal der James-Bond-Film Der Hauch des Todes, in der Rohrpost die Grenzen während des Kalten Krieges scheinbar mühelos überwindet. Lucky Logan von Steve Soderbergh, in dem die Rohrpost zum Objekt krimineller Energien mutiert, und schlussendlich die groteske Brazil von Terry Gilliam aus den dystopischen 1980er Jahren. In diesem Meisterwerk wandelt sich die Rohrpost zu einem kafkaesken Instrument des bürokratischen Terrors.